Expect, die Jugendsendung auf Radio Maria Österreich. We expect you, jetzt live. Yeah. Well, I hear her singing in the street. Jesus is alive. And all creation shouts aloud. Jesus is alive. Now surely we can all be changed. Jesus is alive. And everybody here can know. To sing about my Savior's love and the best thing that happened, it was the day I met you. Einen wunderschönen guten Abend wünscht dir aus dem Studio in Wien Danilo Colasa. So, wieder mal Expect, wieder mal Jugendabend. Und wer heute schon mal draußen war, hat sich sicher über die Sonne gefreut, hat sich sicher darüber gefreut, dass sie sich wieder mal nach einer langen Zeit hat zeigen lassen, gut, die letzten paar Tage, und hat sicher sich einmal gefragt, was für ein Frühling. Die ganze Zeit ändert sich das Wetter. Ich glaube, das ist der kalteste Frühling, den ich schon eine längere Zeit erlebt habe. Und dann kommt sehr oft auch in den Medien und jetzt mehr und mehr vor, dieses Wort der Klimawandel. Das Klima wandelt sich und das spüren wir. Und heute geht's genau darum. Und zwar um den Klimawandel. Was können wir auch damit tun? Was heißt das? Was können wir damit tun? Gibt es Hoffnung? Und dazu haben wir heute zwei Gäste eingeladen aus der Umwelt- und Energieagentur Niederösterreich, Laurin Zillner und Caroline Goldsteiner. Könnt ihr euch ganz kurz vorstellen, Laurin und Caroline?
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin der Laurin Zillner. Ich bin seit einem Jahr Energieberater bei der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich und helfe da hauptsächlich Leuten, wenn sie sehr hohe Stromkosten haben oder sehr hohe Energiekosten haben, dass man uns anschauen kann, wie man das senken kann und wo man da am besten ansetzt.
Mein Name ist Caroline Goldsteiner. Ich arbeite auch bei der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich in einer anderen Abteilung als der Laurin. Bei mir geht es um Kulinarik und Regionalität. Auch das hat eine große Auswirkung auf das Klima. Man wird es bald hören. Und zwar für eine Initiative, die heißt So schmeckt Niederösterreich.
Also erst einmal willkommen. Danke, dass ihr da seid. Und ich würde sagen, steigen wir mal rein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen schlau machen müssen. Ja, man hat das in der Schule einmal gehört, Klimawandel, wie funktioniert's? Aber könntet ihr vielleicht kurz darauf eingehen, was ist eigentlich der Klimawandel? Wie passiert das? Was sind die treibenden Sachen dahinter sozusagen?
Also Danilo, was du in letzter Zeit eher gespürt hast, ist das Wetter. Also man muss mal unterscheiden zwischen Wetter und Klima. Klima ist einfach ausgedrückt das Wetter auf lange Zeit. Also so Phänomene, auf die wir uns verlassen können. Dass es zum Beispiel in unseren Breiten von Jänner bis März gewisse Temperaturen hat, gewisse Niederschläge. Dann vielleicht im April, im Mai, im Juni ändert sich das Wetter wieder. Dann wie ist ein Hochsommer. Also wie ist dann wieder unser Winter? Und wenn das Wetter jetzt ein bisschen verrückt spielt, heißt das nicht gleich, dass das Klima sich geändert hat. Aber es ist tatsächlich so, dass das Wetter jetzt schon seit langer Zeit ganz anders ist, als wir es aus Langzeitaufzeichnungen kennen. Und deswegen können wir sagen, es ist nicht nur das Wetter, das sich ändert, sondern es ist tatsächlich eine Klimaänderung. Und wir sprechen in unserer Firma sogar von einer Klimakrise. Weil das Klima hat sich, das hat man sich ja auch schon viel in den Medien gehört, in den Jahrtausenden, Jahrmillionen, in denen es den Planet Erde gibt, oft geändert. Das haben wir ja schon mal gehört von den Eiszeiten und dergleichen. Was Neues ist, dass diese Klimaänderung, die wir momentan haben, so schnell abläuft, dass es eine künstlich hervorgerufene Klimaänderung ist. Und dass sich die Lebewesen, die auf dem Planeten leben, vielleicht gar nicht so schnell anpassen können. also sehr wahrscheinlich nicht so schnell anpassen können, wie das bei anderen Klimaänderungen bisher der Fall war. Wir nennen es auch eine anthropologische Klimaänderung, eine durch den Menschen verursachte Klimaänderung. Das hat dann auch was mit den Treibhausgasen zu tun, auf die dann auch der Laurin gleich näher zu sprechen kommt. Und das Problem ist eben, dass wir unsere Lebensgrundlagen, die Dinge, die für uns wichtig sind zu leben, also sauberes Wasser, gute Luft, all diese Dinge werden negativ durch diese Änderungen beeinflusst. Und deswegen sprechen wir von einer Klimakrise.
Ja, und dazu dann ergänzend, weil wir es vorher auch schon gehört haben, die Treibhausgasemissionen, die sind eigentlich der treibende Faktor für diese Klimakrise, die sich eben, wie das die Caroline vorher schon erwähnt hat, immer rasanter und immer nachhaltiger und immer extremer eigentlich ändert, weltweit auch gesehen, jetzt nicht nur bei uns, sondern wenn man ein bisschen über die Grenzen hinaus sieht, erkennt man, dass das weltweit aktuell der Fall ist und sich wahrscheinlich in nächster Zeit nicht zurückentwickeln wird. Und wieder auf die Treibhausgasemissionen zurückzukommen, das ist, der Name ist dem geschuldet, dem Effekt von einem Glashaus, von einem Treibhaus, dass man eben die warme Sonnenstrahlung durch diesen Glasfilm, also durch das Glas fängt und dass die dann innen bleibt und nicht so gut nach draußen kommt. Und diesen Effekt haben wir selbst auch gemacht und können wir mit den Treibhausemissionen sehr gut beobachten. Das ist einerseits CO2, aber auch Methan, dass sich diese Treibhausgase eben dann in der Atmosphäre festsetzen und dann die Sonnenstrahlung, die auf die Erde kommt, nur mehr zu einem Teil wieder ins Weltall zurückreflektiert werden kann. Das war ja zwar immer schon so durch die Ozonschicht etc., aber dass es einfach durch die vermehrte Ansammlung von diesen Gasen zu immer weniger davon zurückreflektiert werden kann in den Weltraum und sich dadurch das Klima einfach ändert auf der Welt und dadurch auch die Extremwetterereignisse immer mehr werden, sei das jetzt Dürren, sei das jetzt Überschwemmungen, seien das jetzt Tornados, sind sogar in den letzten Jahren, ist einer in Tschechien gewesen, bei dem auch zwei Menschen gestorben sind. Also das sind immer mehr so diese Extremwetterereignisse, die dadurch einfach häufiger werden und regelmäßiger vorkommen. Gefühlt medial hat man auch inzwischen in jedem Jahr oder in jedem zweiten Jahr ein Jahrhundert Hochwasser bei uns in Niederösterreich. Weil das dann, wenn das dann so regelmäßig vorkommt, inzwischen nicht mehr wirklich ein Jahrhundert Hochwasser ist, aber eben auf lange Sicht gesehen ist das halt nie so oft vorgekommen, wie es jetzt vorkommt und wie es in nächster Zeit auch wieder vorkommen wird.
Das heißt, dieser Vorteil, den man eigentlich hat im Glashaus, dass die Wärme im Glashaus drinnen bleibt, dass sich die Erde und alles im Glashaus erwärmt, dass die Pflanzen besser wachsen, das wirkt sich als sehr negativ auf die Erde aus, wenn wir sie als unser Glashaus sehen, weil durch die stetige Erwärmung, auch wenn sich in den letzten Tagen nicht so angefühlt hat oder in den letzten Wochen, aber es ist eine stetige Erwärmung. Wir haben die heißesten, trockensten Jahre, die es jemals gegeben hat in der Aufzeichnung. Und also seit man aufzeichnen kann und seitdem es Aufzeichnungen gibt, also seitdem die gefunden worden sind. Und das wirkt sich halt entsprechend jetzt aus.
Das heißt, wenn ich also ganz kurz zusammenfassen kann, ob ich das ganz genau verstanden habe. Also wir haben eine kleine Änderung des Klimas schon immer gehabt, aber seitdem wir sozusagen als Menschen ein bisschen hineingegriffen haben, mehr und mehr, ich gehe davon aus, seit der industriellen Revolution. Stimmt das?
Ja,
Ja,
das hat auf
genau.
jeden Fall stark dazu beigetragen.
Genau.
Ja.
Dann bringen wir also mehr und mehr dieser Treibhausgase hinein und machen sozusagen einen Glashauseffekt. Und leider kann man keine Fenster und Türen aufmachen, um da ein bisschen durchzulüften. Und das heißt, das kommt halt zu, wie ihr gesagt habt, zu Extremwettererscheinungen, zu Überschwemmungen, wie man jetzt in Italien sieht oder anderen Ländern, also Tornados, Dinge, die wir also hier in Europa besonders nicht kennen, was uns sozusagen auch gefährlich sein kann. Also wir wissen sozusagen Treibhausgase, das ist sozusagen das, nicht mal sozusagen, sondern das ist das, was beiträgt zu diesem Klimawandel, zu dieser Klimakrise. Und jetzt ist meine Frage, was sind so die größten Beiträger menschlicherseits zu diesen Treibhausgasen? Was machen wir, also was tragen wir dazu bei, dass mehr und mehr dieser Treibhausgase da sind?
Also in Österreich vor allem teilt sich das relativ gut auf drei Sektoren, die relativ ähnlich viel zu diesen Treibhausgasemissionen beitragen. Das ist einerseits der Verkehr, die Industrie und die Haushalte. Die sind circa in derselben Größenordnung unterwegs von den Emissionen, von den absoluten Emissionen, wobei natürlich dann die einzelnen Haushalte, ein einzelner Haushalt nicht so viel ausmacht wie ein großer Industriebetrieb, aber dann auf die Masse gesehen doch schon einiges, also einiges dazu beiträgt zu diesen Emissionen. Und eben in genau diesen drei Punkten kann man dann auch ansetzen. Also wir werden uns jetzt hauptsächlich um die Haushalte, mit den Haushalten beschäftigen, weil da auch die meisten Zuhörer wahrscheinlich damit was anfangen können. Weil wenn wir jetzt von Industriebetrieben anfangen zum Reden, da werden jetzt höchstwahrscheinlich wenige Leute dazu damit direkt in Kontakt kommen und damit direkt ansetzen können für sich persönlich.
Ja, also wir haben ein paar sehr einflussreiche Geschäftsführer oder Politiker oder Politikerinnen und Geschäftsführerinnen unter uns, die sich dann voll dem Thema annehmen und sagen, gut, sie werden jetzt alles verändern, egal wie die Marktlage ausschaut, und mit uns gemeinsam die Klimakrise angehen.
Okay.
Ja, das wäre natürlich zu hoffen.
Das ist die Hoffnung für die Zukunft. Können Sie ganz kurz nochmal die drei wiederholen? Genau.
Die drei größten Beiträge zum Anstieg der Treibhausgase.
Genau.
Ja.
Also einerseits ist das der Verkehr, darunter auch vor allem Flugverkehr und schwerer Schiffsverkehr, die sehr, sehr viele Emissionen ausstoßen. Fliegen ist da um einiges schädlicher als Autofahren und ist in dem Fall auch nicht immer notwendig, wenn es jetzt wirklich um Kurzstreckenflüge geht, wo man in ein paar Stunden auch mit dem Zug oder tatsächlich mit dem Auto dort wäre, lohnt sich meistens gar nicht, einen Flug zu nehmen, weil man mit Einchecken, Auschecken und diesen ganzen Flughafenprozessen so viel Zeit verbraucht, dass man im Endeffekt beim Zug schneller wäre. Die anderen Prozesse, die sehr viel ausstoßen, sind dann die Haushalte. Dort vor allem auch sehr viel im Bereich des Heizens. Prinzipiell alle Prozesse, mit denen man was aufheizt oder abkühlen muss, sind immer sehr energieintensiv. Mhm. Und wenn man das jetzt auf ein ganzes großes Haus bezieht, das vielleicht auch noch relativ schlecht saniert ist oder gedämmt ist, dann braucht man da schon auch einiges. Und der dritte Bereich ist dann die Industrie. Und da vor allem natürlich die Schwerindustrie, sei das jetzt Beton oder Stahl, wo natürlich viele, viele fossile Rohstoffe verwendet werden, um auf diese Prozesswärmen und Temperaturen, die man braucht, um Stahl herzustellen, zu kommen.
Danke. Und jetzt, wo wir sozusagen eine Idee haben, was eigentlich ganz kurz gefasst der Klimawandel ist, was die Klimakrise ist, machen wir eine ganz kurze Musikpause mit Saltwater Heart von Switchfoot. Es geht ein bisschen um den Ozean, ums Meer, um diese Dinge, die uns auch ein bisschen an die Natur erinnern.
Smile.
Es gibt unglaublich viele Lieder, die über die Natur sprechen. Über diese ganz wunderschönen Orte der Welt, die uns so viel Hoffnung, Frieden, Freude geben. Und die wollen wir auch irgendwie erhalten. Und jetzt, heute reden wir über den Klimawandel. Es geht jetzt bei dir, wenn du jetzt zu Hause ein bisschen jetzt gerade eingeschaltet hast, es geht um den Klimawandel heute bei Expect, bei uns von der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich, Laurin Zillner und Caroline Goldsteiner. Und jetzt geht's weiter. Laurin und Caroline, ihr seid beide Experten in verschiedenen Abteilungen, und zwar, es geht einerseits um Umwelt, andererseits geht's, also um Energie, genau, und andererseits um Ernährung. Und vielleicht könnt ihr ein bisschen dazu sagen, ja, wie tragen wir zu Treibhausgasen mit Ernährung und Energie bei, und was könnten wir vielleicht, wie könnten wir unser Leben dazu anpassen?
Also zum Ernährung ist natürlich, also ist unsere absolute Lebensgrundlage. Ohne etwas zu essen überleben wir nicht lange. Deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man auch eben jetzt bei den Teuerungen merkt, also dort, wo zuerst gespart wird, ist es das Essen. Bei der vor kurzem stattgefundenen Pandemie gab es ein Umdenken. Also da hat man ganz stark gespürt, es wird irrsinnig stark bei regionalen Betrieben. Also da wurde auch beim Bauern, bei der Bäuerin ums Eck eingekauft, wenn es gegangen ist. Diese Regionalläden haben geboomt, also diese Selbstbedienungshütten. Da gab es eine Art Rückbesinnung, wie wichtig es ist, dass man sich zu Hause quasi ernähren kann, dass man nicht mit angewiesen ist auf irgendwelche weiten Transporte. Und es war auch das Bedürfnis für einen Austausch da mit den regionalen Produzentinnen und Produzenten und dass man sich auch zu Hause ernähren kann und diese Betriebe auch unterstützt. Jetzt schaut die Sache ein bisschen anders aus. Also Corona kommt vielen vor wie ein Spuk, wie etwas, das vor langer Zeit war. Das spüren auch die kleinen Läden, das spüren auch die Produzentinnen und Produzenten. Und jetzt wird wieder viel und günstig eingekauft. Was ich jetzt on the long run, also wenn man es lange betrachtet, auch negativ auf unsere Gesundheit ausschlägt. Also es ist unsere Ernährung ist dann ideal, wenn wir uns eigentlich innerhalb der Saisonen ernähren. Dann ist es am günstigsten, dann ist es am klimaschonendsten und es ist auch am gesündesten für uns, weil wenn Obst und Gemüse vollkommen ausreift, dann hat es auch all die Nährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, alles, was so der Körper wirklich braucht, um voll gut zu funktionieren. Und wenn wir aber jetzt unreife Lebensmittel von der anderen Seite des Planeten ernten, also wir müssen sie unreif ernten, weil sie dann während des Transports über den Ozean heranreifen, dann ist es eine ganz andere Lebensmittelzusammensetzung, also eine ganz andere Zusammensetzung dieser Nährstoffe. Also nur jetzt einmal, um Gesundheit und Saisonalität und Regionalität anzusprechen. Es gibt natürlich Lebensmittel, die bei uns nicht wachsen. Ja, also, oder Gott sei Dank noch nicht wachsen. Also Bananen oder Avocados wird es in unseren Breiten jetzt noch länger nicht geben. Aber es gibt zum Beispiel schon Avocados aus Spanien, wenn wir überhaupt nicht verzichten kann. Aber auch die haben Saisonen. Es ist nicht immer alles das ganze Jahr verfügbar. Jetzt im Mai freuen sich schon alle unendlich auf Erdbeeren, aber sie sind noch nicht reif. Ja, also die letzten Wochen war es eiskalt. Sie konnten noch nicht heranreifen, wenn, dann in Folientunneln, und dann schmecken sie, die haben genauso wenig wie wir Sonne gesehen. Also, und wir Menschen, wir sind verwöhnt, wir wollen nicht warten, wir wollen jetzt das alles essen, und das kommt mit einem Preis. Entweder mit einem Preis, dass es eben nicht so gut schmeckt, und den hohen Transportkosten, die, wir wissen, ja, große CO2-Emittenten sind, große Treibhausgasproduzenten. Und das heißt, diese Erdbeere kommt mit einem Rucksack. Und das ist natürlich dann schon ein Thema, auch wenn man sich jetzt vegetarisch ernährt, weil es kommt dann auch immer die Sache, wer sich mit tierischen Lebensmitteln ernährt, der ist ja sowieso der schlimmste Klimasünder. Das stimmt jetzt nicht, also es gibt unterschiedlichste Berechnungen. Es kommt sowohl auf die Haltung des Tieres an, als auch wie es gefüttert worden ist, ob es transportiert worden ist. Oder es gibt ja auch Betriebe, die alles an einem Ort machen. Das sind vor allem Bio, oft kleinere Betriebe, Biobetriebe. Und deswegen schneidet auch Österreich im globalen Vergleich und sogar im EU-Vergleich, was die Produktion von tierischen Lebensmitteln angeht, extrem gut ab, weil wir das Glück haben, dass wir noch so eine kleine Landwirtschaft haben, dass wir noch Betriebe haben, die das Futter selbst produzieren für die Tiere, dass wir Tiere haben, die weiden, also zum Beispiel Rinder, also Kühe, wenn die dass die weiden dürfen. Es gibt global gesehen unglaublich viele Rinder, die noch nie außerhalb des Stalls waren, die mit Sojaschrot gefüttert werden, für die der Regenwald abgehackt wird. Ja? Also das ist natürlich der Overkill, ja. Also wenn man Regenwald, wenn man Bäume fällt, um Agrarflächen zu produzieren, wo dann Futtermittel für die Rindfleischproduktion hergestellt wird. Aber das ist in Österreich nicht der Fall. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf Regionalität achten und genau darauf schauen, wie ein Tier, also auch das Fleisch, produziert worden ist. Und dann können wir auch mit gutem Gewissen dieses essen. Man muss nicht zum Veganer werden, um das Klima zu retten.
Also ein bisschen so einfach das nehmen, was es da rundherum uns gibt. Und ich finde, in Österreich hat man wirklich einen großen Vorteil. Es gibt so viele wunderschöne Landschaften, die so viel hergeben, so viele Produkte hergeben. Und gut, unsere Großeltern haben ja auch von der Saison gelebt. Also ich glaube, das ist vielleicht nicht zu viel zu fragen, dass man ein bisschen so zurückdreht auf diese Ebene.
Ja, also es gibt außerdem Lebensmittel aus Österreich, die das ganze Jahr über als Lagerware da sind. Das sind Kartoffeln, Zwiebeln oder halt Erdäpfel. In Niederösterreich sagen wir Erdäpfel. Erdäpfel, Zwiebeln, Karotten gibt es auch das ganze Jahr eigentlich schon. Äpfel. Also das sind Lebensmittel, die zwar auch eigentlich eine Saison haben, aber bei uns das ganze Jahr verfügbar sind aus Österreich. Ohne weite Transportwege.
Genau. Also Lebensmittel ist auch irgendwie wichtig für uns, aber gleichzeitig auch für die Umwelt. Und wir sind ein bisschen so eine Generation geworden, die sehr Amazon-bedürftig ist. Also im Sinne von nach einem Klick, ich will es haben und es kommt aus irgendwo. Aber es ist vielleicht eine kleine Besinnung, wieder mal zurückzukommen zu dieser Idee. Vielleicht kann ich die Leute unterstützen, die auch um mich herum wohnen.
Also Danilo, du merkst, ich werde immer lauter, immer schneller. Dieses Thema, das wühlt mich auf, das ist mein Herzensthema. Es ist, indem wir darauf achten, ja, dass wir von kleineren Produzentinnen oder Produzenten, egal ob das jetzt im Lebensmittelbereich ist, auch beim Kleidungskauf, ja, also alles, was schnell und billig ist eigentlich, kann man zusammenfassen, schädlich für mich und schädlich fürs Klima. Auch dieses Convenience Food, ja, also wenn man vorgefertigtes Essen kauft und man weiß jetzt nicht, zum Beispiel eine Lasagne al Forno vom Discounter, irgendeine Eigenmarke, das kann gut sein, aber wenn es so günstig ist, dann irgendwer zahlt immer drauf.
Es ist, ich habe
Ja.
jetzt ganz kurz, in den letzten Tagen so einen interessanten, wie heißt das, Gedankenexperiment gemacht, einfach beim Essen. Das rate ich euch allen zu Hause, einfach einmal beim Essen nachzudenken, welchen Weg hat mein Essen hinter sich gelegt? Weil dann merkt man, wir sind so unglaublich gewöhnt, dass wir einfach im Supermarkt was kaufen und uns das sozusagen aufmachen. Aber das hat eine lange Zeit gedauert, bis das gewachsen ist. Das hat eine Zeit gedauert, bis es zu mir gekommen ist. Das ist unglaublich, der Weg von allem, was da in ein Müsli hineinkommt. Energie. Stichwort Energie.
Ja, genau. Das ist ja auch dasselbe Thema im Prinzip auch bei Energie, was Regionalität und Nachhaltigkeit angeht. Wenn wir jetzt Energie nehmen, die wir bei uns lokal produzieren können, sei das jetzt durch Photovoltaik aus der Sonne oder Windkraft oder Biomasse, die wir uns selbst im Wald anbauen und dann verheizen, ist das natürlich alles um einiges nachhaltiger, als wie wenn die Energieressource da um die halbe Welt geliefert wird. und dann im Endeffekt wieder auch einfach verbrannt. Das ist dann halt auch nicht so sinnvoll, das so weit zu transportieren, weil man dann ja auch immer die Transportwege genau wie bei den Lebensmitteln mit einrechnen müsste. Wenn ich jetzt, so wie du es gesagt hast, da hast Danilo, wenn ich einfach was haben will und das am nächsten Tag da und ich bin das so gewohnt. Ja, das ist halt so, wenn man die Heizung auftritt, macht man sich auch nicht oft die Gedanken, von wo kommt jetzt eigentlich die Energie, die ich hier in meinem Haus verwende, ist die vielleicht schon mehrere tausend Kilometer geliefert worden, bevor ich die hier verwenden kann? Und wäre das nicht sinnvoller, wenn ich mir das irgendwo aus der Nähe holen kann? Und Energie kann man ja auch nicht nur, ja, kann man auch einiges sparen beim Thema Lebensmittel, wenn man sich auf gewisse Sachen näher anschaut. Man braucht jetzt nicht unbedingt zwei Kühlschränke zum Beispiel, wenn man die hat. Oder wenn man sich einen neuen Kühlschrank mal anschafft, sollte man genau schauen, dass man da auf die Effizienzklasse sehr genau schaut, weil das ein Ding ist, das man sehr, sehr lange verwendet im Normalfall. Und wenn man da eine Effizienzklasse höher nimmt, kostet das zwar in der Anschaffung mehr, aber langfristig amortisiert sich das dann von selber, weil man niedrigere Stromkosten hat. Oder einfach auch direkt beim Kochen reicht es meistens, wenn man dann das Backrohr 5 bis 10 Minuten, bevor man fertig ist mit dem Backprozess, abdreht und einfach die Restwärme, die noch im Backrohr ist, weiterverwendet. Damit man da nicht mehr heizen muss, das Backrohr aufheizen muss, weil es man unbedingt braucht. Auch so Sachen, dass man nicht im Topf das Nudelwasser aufheizen sollte und zum Kochen bringen, sondern im Wasserkocher, weil er das einfach effizienter kann. Und im Endeffekt habe ich dasselbe Ergebnis, weil ich habe in beiden Fällen dann am Schluss gekochtes Wasser, damit ich meine Nudeln machen kann.
Da, das hat sogar, das habe ich, glaube ich, das erste Mal gesehen. Das hat sogar mein Bruder heute zum Mittag gemacht. Er ist 15, aber der ist halt eine Persönlichkeit, die das sehr effizient machen will und hat wirklich das Wasser zuerst vorgekocht im Wasserkocher und dann schnell die Pasta gemacht. Also ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch schneller.
Ja, Pluspunkt für deinen Bruder. Hat er richtig erkannt, wie das geht?
Es gibt auch so Zeiten, da ist einfach der Stromverbrauch also extrem hoch, ja, wo wir in ganz Österreich gerade einen sehr starken Stromverbrauch haben. Und da ist es auch sinnvoll, wenn man eventuell in diesen Zeiten nicht Wäsche wascht. Außer man hat seine eigene Photovoltaikanlage am Dach. Aber wenn man sich irgendwann einrichten kann, also laut des Umweltministeriums ist anscheinend der Stromverbrauch am höchsten zwischen 8 und 12 Uhr. Das kannst du mir wahrscheinlich bestätigen, Laurin. Und
In der
zwischen
Früh oder
17
am
und
Abend?
in der Früh, also von 8 bis 12 bis Mittag und dann von 17 bis 19 Uhr.
Ja,
Da
genau.
drehen anscheinend alle gleichzeitig die Waschmaschine, den Geschirrspüler, den Fernseher, den Herd auf und da brauchen Haushalte extrem viel Strom. Auch wenn man so jetzt azyklisch diese Geräte bedient, leistet man schon einen sehr, sehr wichtigen Beitrag.
Das ist gut zu wissen.
Ja, diese hohen Verbrauchsspitzen kommen dann hauptsächlich auch damit zusammen, dass man in der Früh, bevor man in die Arbeit geht, nochmal schnell den Geschirrspüler auftritt, damit er dann fertig ist zum Beispiel. Oder eben 17 bis 19 Uhr kommen dann die ganzen Leute wieder von der Arbeit heim, machen sich dann schnell ein Essen. Und das machen dann halt alle gleichzeitig, die zur gleichen Zeit aus haben oder zur gleichen Zeit dann anfangen in der Früh. Und dadurch haben wir halt diese einzelnen Spitzen. Und über den restlichen Tag verteilt ist eigentlich ein sehr geringer Verbrauch von den Haushalten im Normalfall.
Also man kann schon mit so ganz kleinen Sachen, mit so ganz kleinen Anpassungen extrem gut was beitragen, weil wenn in den Stromspitzen das System ein bisschen entlastet werden kann, dann ist das für alle ein Vorteil. Und sei es nur, wenn
Ja.
ich den Geschirrspüler jetzt zum Mittag aufdrehe und nicht schon in der Früh.
Ich wollte es gerade sagen. Die modernen Geräte haben ja meistens sogar eine Zeitschaltung dabei. Da kann ich sogar, bevor ich weggehe, sagen, ja, mach das erst in 2 Stunden bitte, dass du anfängst, das Geschirr zu spülen. Und damit habe ich einfach schon die Last, die ich im Haushalt habe, ein bisschen nach hinten verschoben und die Lastspitze weiter ausgebreitet und über den Tag verteilt.
Also wie ich so heraushöre, wir können viel beitragen, aber das hängt auch von uns ab. Und damit leite ich ein bisschen auch in unser nächstes Lied ein, auch von Switchfoot, The World You Want. Ist das die Welt, die du willst? Du trägst dazu bei. Es geht weiter. Was können wir dazu beitragen? World you want. Wie können wir dazu beitragen? Wie können wir als Christen sogar dieses Königreich weiterbauen? Wie können wir beitragen, dass das Klima ein bisschen, dass das alles ein bisschen besser wird? Was sind Tipps, die unsere Experten, Laurin und Caroline, was können sie uns für Tipps geben? Wie können wir unser Leben ein bisschen anpassen an die Situation?
Also ich sehe das immer in verschiedenen Stufen. Die erste Stufe ist quasi so kleine Schritte, die man unternehmen kann, wo man keinen starken Einschnitt im persönlichen Leben, in seiner Individualität hat. Das liegt damit zusammen, dass es immer heißt, ja, Klimakrise, puh, da muss ich auf alles verzichten, auf Fleisch, auf Autofahren, auf Flugreisen. Also es geht auch mit kleinen Schritten, dass man was beitragen kann. Wie zum Beispiel in Österreich ist das ja schon sehr gut. Die Plastiksackerln im Supermarkt wurden verboten. Aber in anderen Ländern in Europa, ich war jetzt vor kurzem in Italien, da ist es noch gang und gäbe, dass man überall einen Plastiksackerl bekommt. Also ein kleiner Schritt ist zum Beispiel, dass man beim Einkauf seine eigenen Einkaufstaschen, Körbe, wie auch immer mitnimmt. Und auch schaut, dass man eher Produkte kauft, die so wenig wie möglich verpackt sind. Vielleicht kauft man sogar mal in einem Unverpacktladen ein. Oder, ja bitte, Laurin.
Also Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ich wollte nur auf die kleinen Schritte beim Energiethema auch eingehen.
Ja, einen ganz kleinen Schritt sage ich noch beim Einkauf, nämlich der Weg zum Einkauf ist auf das CO2 intensivste, wenn man beispielsweise einen PKW nutzt zu einer sehr kurzen Anreise. Die meisten Fahrten sind unter 5 Kilometer. Das ist eine Sache, aber Distanzen, die man sehr gut mit dem Fahrrad bewältigen kann. Also, dass man vielleicht einkauft, wenn man sowieso schon mit dem Auto unterwegs ist, aber nicht extra anreist mit dem Auto zum Supermarkt oder zum Bauernhof oder wie auch immer, oder es tatsächlich schafft, mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen. So, Lauren.
So, und zu den einfachen Energiespartipps im Haushalt. Da ist einmal als erstes, wie wir schon erwähnt haben, zum Beispiel das Wasser im Wasserkocher kochen und nicht im Topf. Das spart schon ein bisschen was. Dann kann man immer schauen, wenn man sich neue Geräte anschafft, dass man die höchste Energieeffizienzklasse nimmt, weil sich das langfristig auch auf der Stromrechnung lohnt. Beim Kühlschrank zum Beispiel schauen, dass immer das Eisfach gut abgetaut ist und dass der gut eingestellt ist, dass man da halt auch nicht unnötig Energie verschwendet, sondern wirklich dann halt auch die Energie, die man braucht, dann auch nutzen kann und die nicht nebenbei an Abwärme, an Prozesswärme, die man eigentlich nicht braucht, aus dem Fenster geht.
Und der einfachste Tipp sowieso, das habe ich gleich als erstes gelernt, wie ich bei der Firma angefangen habe, Geräte, die man nicht braucht, ausstecken oder ganz abdrehen. Nicht auf Standby und nicht laufen lassen. Also einen leeren Kühlschrank laufen zu lassen, das ist sinnlos. Da kann man nicht nur viel Geld sparen, sondern tut auch dem Klima was Gutes.
Ja, genau, diese Steckerleisten, die man individuell an- und abschalten kann, sind sehr gut für sowas. Wenn man einfach diese Standby-Verbräuche, meisten Ladegeräte heutzutage brauchen auch schon einfach Strom, wenn sie nur am Netz hängen. Zwar nur ein bisschen was, aber das summiert sich dann auch, wenn man mehrere hat.
Ja, der größere Schritt wäre jetzt wirklich eine Verhaltensänderung, dass man zum Beispiel seine Konsumgewohnheiten ändert, dass man weniger Fleisch isst oder nur Fleisch, wenn man weiß, wo es her ist, wenn man sich damit beschäftigt, dass man vielleicht jetzt nicht nur die edelsten Teile isst, nicht immer Lungenbraten, sondern vielleicht auch mal andere Teile, ein Bäuschel oder sowas. Also unsere Großeltern haben noch gewusst, wie man ein ganzes Tier aufisst und wir wissen es. Also bei uns sind ja Innereien bei vielen sehr verschmäht. Also das ist eine gute Änderung und auch, dass man beim Außerhauskonsum vielleicht bereit ist, ein bisschen, Außerhauskonsum, das heißt jetzt Gasthaus oder Kantine oder so, dass man da vielleicht bereit ist, ein bisschen mehr Geld auszugeben, aber dann drauf schaut, dass es eben Bio ist oder dass die Lebensmittel aus der Saison sind. Also dass man nicht unbedingt jetzt ist die Zeit für ein Spargelrisotto, aber nicht im November.
Ja, und die größeren Ansätze bei Energie im Haushalt, es kommt dann halt auch immer darauf an, ob man jetzt in einer Mietsituation ist oder ob man in einem Eigentumsverhältnis lebt. Wenn man ein Eigentum hat, kann man natürlich bei der Heizung schauen, ob man die dementsprechend tauschen kann, wenn die auch schon ein gewisses Alter erreicht hat, auf eine Wärmepumpe oder eine Biomasseheizung zum Beispiel, oder sich eine PV-Anlage überlegen, dass man sich anschafft und dann auch schlussendlich auch anschaffen. Die sind aktuell preislich sehr gut, wenn man sich die Strompreise anschaut, rentiert sich eine PV-Anlage normalerweise schon unter 10 Jahre. Wenn man jetzt allerdings in einem Mietverhältnis lebt, hat man da oft nicht die Möglichkeiten, dass man das dementsprechend angehen kann. In einem Mietverhältnis kann man aber auch eine PV-Anlage montieren, die darf dann halt maximal 800 Watt Leistung haben, also zwei Module. Und im Mietverhältnis halt wirklich eher genau drauf schauen, wo habe ich meine elektrischen Verbräuche, wo verbrauche ich vielleicht viel. Da kann man sich auch beim Baumarkt ein Strommessgerät kaufen. Das kostet so um die 15 Euro. Das hängt man normalerweise einfach zwischen den Verbraucher und die Steckdose und das misst mit, wie viel man in Betrieb braucht. Wenn man das jetzt beim Kühlschrank macht, dann sollte man eine Woche lang laufen lassen, weil der nicht immer an und aus geht, damit man da Werte hat und die kann man dann hochrechnen aufs ganze Jahr und sich dann auch anschauen, wie viel verbraucht mein Kühlschrank wirklich, wie viel ist der wirklich dazu, also wie viel tragt der wirklich zur Stromrechnung, die ich schlussendlich habe bei. Und wenn man jetzt wirklich ganz große Schritte im Haushalt, im Eigenheim angehen will, dann kann man sich natürlich auch eine Sanierung überlegen, eine thermische und damit einfach langfristig auch seine Heizkosten und seine Energiekosten senken, weil man einfach sehr viel weniger verbraucht als vorher. Und alles, was man nicht verbraucht, muss man im Endeffekt auch nicht zahlen.
Also ich habe heute erst gelesen, dass die großen Nationalparks, für die Österreich so geschätzt und geliebt wird, wie der Nationalpark Donauauen oder Zeiertal oder auch Hohe Tauern, diese Oasen sind deswegen entstanden, weil es Protestbewegungen gegeben hat. Also wir haben das vorher schon abgeklärt, wir rufen niemanden auf zu protestieren, aber jede Art des Engagements gegen Straßenbau und Versiegelung, gegen Online-Versand, wenn man sich zum Beispiel sagt, okay, nein, und möchte diese Arbeitsbedingungen und diese Art und Weise, Geschäfte zu machen, nicht unterstützen, sondern ich bleibe bei meinen kleinen Geschäften im Ort, ich unterstütze die Betriebe, die es hier gibt, die Personen, die in meinem Umfeld leben, auch Arbeitsplätze geben. Das ist ein super Engagement, das das Klima unterstützt, das die Region unterstützt. Und jedes Engagement gegen schnellen Konsum und für bewussten Genuss, schlussendlich auch, also wenn es ums Essen geht, ist wichtig. Also man kann ein Zeichen setzen, man kann Briefe schreiben, man muss jetzt nicht alle aufklären über sein eigenes Engagement, aber man kann auch ein bisschen, naja, schon die Freundinnen und Freunde fragen, ob das notwendig ist, dass man dauernd neue Schuhe hat und die halt billig sind und schnell kaputt werden. Oder dass man eben zum 15. Mal diese Woche diesen einen Burger isst und was das eigentlich für Auswirkungen hat. Also Augen auf, meistens das, was uns gut tut, tut dem Klima auch gut und ist auch kostengünstiger, als wenn wir uns, ich nenne es mal, fehlverhalten.
Also, es geht im Endeffekt darum, wir können und wir sollten bewusster leben und uns vielleicht auf die wichtigen Sachen im Leben konzentrieren, eher als auf
Absolut.
das Materielle. Ein
Ganz genau.
großes, großes Dankeschön an euch beide fürs Dabeisein und vielleicht ganz kurz, wo könnten sich die Leute, die informieren, mehr darüber vielleicht erfahren? Vielleicht haben Leute auch um praktische Tipps, die man vielleicht nicht so gleich sich merkt. Wo kann man das alles finden?
Also es gibt natürlich die Website von der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich, die enu.at. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist die Webseite www.bewusstkaufen.at. Geht vom Bund aus und da geht es zum Beispiel da werden die ganzen Gütesiegel erklärt, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Das ist für Leute, die jetzt nicht so viel Zeit haben, um nach den verschiedenen Produkten zu recherchieren, eine große Hilfestellung. Und da werden auch die Effizienzklassen von Haushaltsgeräten, da gibt es noch ein tolle Webseite, gell, Laurin, wo man nachschauen
Ja,
kann.
genau. Bei Energiethemen kann man sich auch ganz konkret informieren auf der Website www.energie-noe.at. Da haben wir auch nochmal alle möglichen Infos zu allen Energiethemen zusammengetragen. Sei das eine Sanierung, sei das Stromsparen, sei das allgemein zu unseren Beratungsangeboten. Wir führen ja auch noch Beratungen durch. Sei das zu Photovoltaik, Heizungstausch etc. Da kann man sich auch die Stromerzeugung von Niederösterreich anschauen, wie viele Teile davon aktuell schon erneuerbar gedeckt werden. Also das ist sehr, sehr umfangreich, die Website. Da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und da kann man sich sicher die ein oder andere Sache mitnehmen.
Also, leider ist die Zeit um, aber danke für die vielen, vielen Informationen, und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Danke,
Danke,
ebenfalls.
ebenfalls.
Und dir zu Hause wünsche ich auch ein gutes Nachdenken, wie ich bewusst weiterleben kann, wie ich bewusst mein Leben wahrnehmen kann und auch dazu beitragen kann, dass es auch der Umwelt besser geht.